Themen und Trends in der PR. Im Kommunikationscafé sprechen wir über das, was die Branche bewegt. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.
Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Mein Name ist Lisa von Fleischmüllert Frankfurt und heute sprechen wir über ein besonderes Jubiläum. 50 Jahre GPRA. Zum 50-jährigen Bestehen der GPRA haben wir, die GPRA Young Professionals, es uns zur Aufgabe gemacht, alle bisherigen noch verfügbaren Präsidentinnen der GPRA zu interviewen. Mit diesen Gesprächen möchten wir die Geschichte des Verbands dokumentieren und reflektieren. Dabei blicken wir nicht nur auf die vergangenen 5 Jahrzehnte zurück, sondern richten unseren Fokus auch auf die Gegenwart und die Zukunft des Verbands und der PR-Branche. Heute freue ich mich besonders, Alexandra Groß bei mir begrüßen zu dürfen. Sie ist Vorstandsvorsitzende der GPRA-Agentur Fink & Fuchs AG Wiesbaden und derzeitige Präsidentin der GPRA. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Hi Lisa.
Bevor wir uns mit der Geschichte und der Zukunft der GPRA beschäftigen, würde ich gerne zunächst einen Blick auf dein persönliches Engagement bei der GPRA werfen. Seit 2018 engagierst du dich ja bei der GPRA ehrenamtlich, zunächst als Mitglied des Präsidiums und dann als Vizepräsidentin, bevor du 2021 letztlich die Präsidentschaft des Verbands übernommen hast. Da würde mich natürlich interessieren, wie war denn dein Weg zur GPRA und wie kam es zu deinem starken Engagement bis hin zur Präsidentschaft?
Also man muss ja dazu sagen, dass die GPRA schon länger an Fink und Fuchs rumgebaggert hat, doch endlich mal in den Verband einzutreten. Und es hat in der Tat dann noch eine kleine Weile gedauert, bis es soweit war. Und zwar, ich erinnere mich noch sehr gut, es gab gibt es immer noch von der Studierendeninitiative in Hannover den Pitch. Und bei der zweiten Ausgabe war Fink und Fuchs eingeladen, ich vor Ort mit unserem damaligen Trainee. Und dort sprach mich der Alex Güttler an. Warum bist du mit Fink und Fuchs eigentlich nicht in der GPRA? Und er sagt, ja, warum eigentlich nicht? Und bin dann zurück in die Agentur und habe zum Stefan Fink gesagt, Mensch, das wäre doch jetzt mal ein Ding, da einzutreten. Das sind total nette Leute, die ich da getroffen habe. Ich glaube, wir können da einen echten Beitrag liefern. So, und dann haben wir relativ schnell den Antrag ausgefüllt und waren Mitglied. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, bis dann ein neues Präsidium quasi aufgestellt wurde, nämlich mit der Christiane Schulz. Und die hat sich dann ihre Leute zusammengesucht und die hat dann mich irgendwann angerufen. So, du machst doch ziemlich viel in Sachen Nachwuchs und HR. Hättest du nicht Lust, uns im Präsidium zu ergänzen und die HR-Themen zu machen? Ich dachte, oh ja, klar, kann ich machen. Warum nicht? Ja, und seitdem bin ich dabei.
Ja, das ist auch so ein Stichwort, ne? HR, deine Themen, auch habe ich gesehen, du warst auch in Bezug auf die Zertifizierung ja auch mit dabei oder zusammen mit den Hochschulen waren auch Themen, die dir schon während deiner Präsidentschaft am Herzen gelegen haben. Da würde mich interessieren, welche weiteren Themen lagen denn seit deines Engagements bei der GPRA dir besonders am Herzen oder jetzt eben auch als Präsidentin der GPRA?
Du, das sind einige. Also du hast jetzt eben so Qualität gesagt, das kam im zweiten Schritt dazu. Ich würde jetzt in der Tat nochmal mit dem Nachwuchs einfach anfangen und den ganzen HR-Themen. Und mir ist halt aufgefallen, oder es ist nochmal zum Thema geworden, dass unser Berufsbild des Kommunikationsberaters total ungeregelt ist, total beliebig und nicht wirklich spezifisch. Es gibt keinen echten Rahmen. Und ich habe gesagt, da müssen wir doch eigentlich ein bisschen mehr machen können, weil eigentlich kann jeder in die Kommunikation rein. So, egal mit welchem Hintergrund. Und auf diesem ersten Gedanken ist dann auch so das Kompetenzprofil entstanden, das wir auch in der GPRA mir allen Agenturen zur Verfügung stellen. Was macht eigentlich eine Beraterpersönlichkeit aus? Was brauchen wir eigentlich für Fertigkeiten und Kenntnisse bei den jungen Leuten, die in den Kommunikationsjob in der Agentur gehen? Und dann eben wegzugehen von Agentur ist irgendwie so eine Durchlaufstation für Karriere in der Kommunikation. Und Ende der Karriere ist dann im Unternehmen, sondern das mal zu entkoppeln und einfach zu sagen, du kannst auch tolle Karrieren in einer Agentur machen, weil das ein komplett anderes Berufsbild ist, als irgendwie Referent im Unternehmen zu sein. Also das besser herauszuarbeiten und auszudifferenzieren, das ist so eine Aufgabe, die ist aber never ending.
Zu Beginn der GPRA musste PR an sich erst einmal definiert werden. Volker Stolz erklärt.
Das Image von PR war, das ist nur eine andere Methode. Das heißt, wir kaufen Auflage. Die GPRA-Agenturen, die haben sich als erstes von dieser Sache völlig gesetzt. Und weil PR doch ein bisschen mehr ist. Ne?
Das zweite ist, ich war mal in einem Meeting mit Schweizer und Österreicher Kollegen und da hat ein Schweizer Kollege eine Initiative vorgestellt, die sie dort sehr erfolgreich gelauncht hatten. Das sind nämlich die Young Professionals und das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, das gibt's doch gar nicht. Warum haben wir das nicht? Und das lief parallel zu der Verbändekooperation Komm in die Agentur. Wir gesagt haben, alle Agenturen haben ja irgendwie gefühlt ein Nachwuchsproblem. Lasst uns doch gemeinsam mal eine Kommunikationskampagne dazu machen. Und das muss man sich so vorstellen, da saßen halt die ganzen Alten am Tisch und haben sich diese Kampagne überlegt, gefühlt. Und haben gesagt, das ist doch totaler Nonsens. Ja? Also einmal mehr ein Grund, Young Professionals quasi so eine Art Chapter aufzubauen in der GPRA und zu sagen, lasst uns doch unseren Blickwinkel mal ein Stück verändern und auch weiten, indem einfach die jungen Profis auf unsere Themen mal drauf gucken. Ja, und uns auch dabei unterstützen und um sie natürlich auch in die Verbandsarbeit mit reinzuziehen, weil es immer schwierig ist, Leute zu finden, die ehrenamtlich in Verbänden arbeiten. So, und da muss man auch an der Stelle schon früh anfangen. Also das war so das zweite und ist auch wirklich so ein bisschen mein Herzensprojekt, die Young Professionals wirklich so in unsere Arbeit mit einzubeziehen, dass sie auch spürbar für sich selber einen echten Mehrwert liefern. Und das, was ich bis heute sehe, begeistert mich total.
Auf die Idee von Alexandra Großhin wurden die GPA Young Professionals während der Präsidentschaftszeit von Christiane Schulz gegründet. Diese begrüßte die Initiative sehr.
Die Idee zu den Young Professionals kam von Alexandra Groß und die Überlegung war da, dass wir eben auch den Nachwuchs an die Verbandsarbeit heranführen wollten. Denn am Ende des Tages geht es, dass wir auch zukünftig noch gute Leute brauchen, die unsere Branche gemeinsam gestalten. Und das schon in jungen Jahren zu lernen und dort auch unsere Agenturen zu vernetzen, ein Netzwerk zu bilden, das stand alles im Fokus. Und als meine Präsidentschaft zu Ende ging, war dann eben meine Überlegung, dass der Podcast, den ich als neues Format begonnen hatte, dass es schön wäre, wenn der weiterleben würde und den in die Hände der Young Professionals zu geben, war dann irgendwie naheliegend und das freut mich wirklich, dass das bis heute super geklappt hat.
Ja, und jetzt kommen wir zu diesem ganzen Qualitätsthema. Das kam ja auch dann irgendwann auf aus der Mitgliedschaft. Und dann gab es ein Projekt dazu, wo wir relativ schnell festgestellt haben, selber zu behaupten, man ist ein toller Club, das reicht halt nicht. Man braucht schon irgendwie von extern da auch was. Und dann haben wir uns mit dem Gütesiegel auseinandergesetzt, das es ja auch in anderen Ländern schon gab, das international ist. Ja, und haben es dann in Deutschland eingeführt mit sehr viel Aufwand, teilweise auch sehr viel Schmerzen, haben aber auch gesagt, das ist nicht das einzige Projekt in dem Zusammenhang. Wir müssen ein paar Dinge renovieren, zum Beispiel auch das Pfeffer-Ranking.
Auch für Herrn Möckisch war das zentrale Thema während seiner Amtszeit von 1995 bis 96 die Qualitätssicherung.
Mein zentrales Thema im Präsidium der GPRA war Qualitätssicherungsmanagement in Agenturen, mündend in die ISO-Zertifizierung. Damals mit Sicherheit gerade für Beratungs- oder Dienstleistungsunternehmen eher eine Seltenheit. Das heißt, man konnte damit gegenüber Kunden und auch im Markt, ich will nicht gerade sagen, ein USP setzen, aber doch eine klare Qualifikation und eine Art Gütesiegel. Das war mein zentrales Thema und das zu vermitteln und die Agenturen so weit zu bringen, dass sie diese ISO-Zertifizierung auch schaffen. Und das ist gelungen. Ich glaube, zum Ende meiner Amtszeit waren so gut wie alle Agenturen ISO-zertifiziert.
Das ist auch ein schönes Stichwort, da möchte ich gleich einsteigen. Du hattest auch zum Versprechen oder ein Versprechen zum Antritt deiner zweiten Amtsperiode war eben, das habe ich gesehen im Interview mit dem PR-Journal, Qualität sichtbar machen zu wollen. Und du hast jetzt ja auch schon die Zertifizierung angesprochen. Wie würdest du sagen, lässt sich denn weiterhin Qualität auch sichtbar machen?
Ja, also das eine ist in der Tat, die Zertifizierung konsequent über einen langen Zeitraum auch einfach durchzuhalten, alle Mitglieder in einer Art Verbandsdisziplin auch hinter diesem gemeinsamen Qualitätsverständnis zu versammeln und auch immer wieder in der Öffentlichkeit über Qualität und Transparenz auch zu sprechen. Ja, und das war in der Vergangenheit weniger das Thema. Und ich denke, da hat der Consultancy Management Standard und die Einführung dessen einen sehr großen Beitrag geleistet. getestet, dass wir uns viel häufiger über Qualität unterhalten. Und das Zweite ist, wir haben mit Hochschulen und Universitäten Forschungsprojekte auch zu Qualitätsthemen gestartet. Das muss man ja auch immer wissenschaftlich nochmal ein Stück beleuchten. Teilweise sehr ernüchternde Ergebnisse, muss man dazu sagen. Wir haben einmal versucht, Pitch-Prozesse unter Qualitätsaspekten zu erforschen. Das ist gnadenlos gescheitert. Und das andere Thema war, mal so einen Rahmen zu bauen, wie kann man denn Qualität in der Beratung messbar machen. Ja, also da sind wir auch erst am Anfang. Ganz schwierige Themen, die es aber braucht. Und ja, auch da, denke ich, haben wir eine gewisse Sichtbarkeit einfach hinbekommen.
Ja, dieser Qualitätsstandard, wie gesagt, den eint ja die GPA bzw. die GPA-Agenturen. Findest du das, oder wie findest du, hat sich die Wahrnehmung der GPA auch vielleicht unter diesem Gesichtspunkt unter den Agenturen bzw. innerhalb der Branche über die Zeit hinweg denn verändert?
Also ich glaube, die Ernsthaftigkeit ist in der Branche zu spüren. Die wenigsten haben wirklich daran geglaubt, dass wir es schaffen, alle Mitglieder hinter diesem Standard zu versammeln. Es gibt so ein nettes Fundstück aus dem letzten Jahrtausend, also Ende der 90er Jahre, wo es schon mal eine Initiative im Verband gab, das zu tun, und die ist gescheitert. Also man hat sich nicht auf einen gemeinsamen Standard einigen können. Und es ist natürlich auch medial besprochen worden, wenn man das so liest, dann sagt, oh, das kann man eigentlich auch auf die heutige Zeit direkt rüber retten, nur mit dem Unterschied, dass wir es jetzt geschafft haben. Und da sind wir im Präsidium auch total stolz drauf, wissentlich, dass es wahnsinnig viel Arbeit war, bis hin auch zu Satzungsänderungen, die wir vorgenommen haben. Ja, aber ich denke, das ist der entscheidende Punkt.
Die Rolle der GPA hat sich im Laufe der Zeit gewandelt und auch das Interesse an einer Mitgliedschaft hat einen deutlichen Aufschwung erlebt. Uwe Kors sagt dazu.
Naja, es gab zum einen die Herausforderung, dass es nur so wirklich eine homogene Verbandslinie gab und die politische Rolle der GPA innerhalb der Branche, wie ich fand, damals eher ein bisschen schwierig war. Wir hatten auch durchaus eine Reihe von Mitgliedern verloren und von daher waren eigentlich zwei Schwerpunkte. Eine war, wir mussten wieder lauter werden als Verband und auch ein Stück weit die Themen identifizieren, die in der Branche relevant sind und dann in dem Zuge auch Agenturen, die wir wichtig finden und fanden innerhalb der Branche, davon überzeugen, mit uns gemeinsam Marktgestaltung zu machen. Und das Erste, was Frank und ich gemacht haben, ist, wir sind erstmal durch die Lande gereist und haben dann Agenturchefs getroffen, um sie davon zu überzeugen, erstens um unseren Plan, den wir irgendwie hatten und das Maßnahmenpaket, das wir uns vorgenommen hatten, vorzustellen und sie davon zu überzeugen, uns zu unterstützen. Und ehrlich gesagt, das hat ziemlich gut funktioniert. Also ich glaube, Frank und ich haben in der Folge, in den folgenden 2 Jahren, glaube ich, insgesamt 10 neue Mitgliedsagenturen gewonnen. Darunter halt so Schwergewichte wie Börsenmastella und. Was super war. Und was ziemlich gut funktioniert hat, war, dass wir mit der GPA und mit den Themen, die wir wichtig fanden, auch in den Branchenmedien wieder vorgekommen sind.
Wenn wir auf weitere Herausforderungen des Verbands der letzten 50 Jahre, beziehungsweise du kannst natürlich nicht auf die 50 Jahre zurückschauen, aber da zurückblicken, schauen wir denn auf die während deiner Präsidentschaft? Also welche Herausforderungen des Verbands hast du wahrgenommen, als du denn zum Beispiel die Präsidentschaft übernommen hast?
Ja gut, also das eine haben wir jetzt hinlänglich besprochen, das war in der Tat dieses ganze Qualitätsthema und das hat uns schon sehr beschäftigt, ne? Also es hat sehr viel Raum eingenommen. So, dann kam irgendwann Corona, das hat natürlich auch die Agenturen nochmal so ein Stück weit durcheinander gewirbelt und hat schon dafür gesorgt, dass wir trotz der verordneten Distanz, die man ja halten musste, dann doch ein Stück näher zusammengerückt sind, vor allem im HR-Bereich, das muss man auch sagen, weil dort waren natürlich die größten Auswirkungen auch zu spüren, bis hin zu 2 Arbeitsgruppen, die wir gebildet haben. Einmal Vorteile von Homeoffice und einmal die Nachteile von Homeoffice. Ja, wo sich auch so 2, ich will nicht sagen Lager, aber so 2 Gruppen an Agenturen gefunden haben, die unterschiedliche Richtungen eingeschlagen sind. Und das war, finde ich, total spannend, auch zu sehen, dass man Dinge unterschiedlich handhaben kann, trotzdem eine gute gemeinsame Diskussionsgrundlage hat. Und man ein gegenseitiges Verständnis auch entwickeln kann, warum eine Agentur das so macht und die andere macht es komplett anders. Beide sind erfolgreich. Also das war total schön zu sehen, trotz der Herausforderungen, die das für uns alle natürlich hatte. Ja, und das Dritte ist natürlich das ganze Thema Fake News. Dass wir irgendwie nur begrenzt in den Griff kriegen und das jetzt mit der hohen Dynamik, wie KI uns hier alle überrollt, die Sachlage nicht einfacher macht.
Dass Fake News auch schon in früheren Zeiten ein Thema war, bestätigt Professor Jörg W. Leipziger.
Das ist eine riesige Herausforderung von großen Demokratien. Und das ist eine riesige Herausforderung, wo nach meinem Dafürhalten Kommunikation respektive Öffentlichkeitsarbeit eine enorme Leistung vollbringen kann, wenn sie sich da einschaltet.
Bevor wir da auf die aktuellen Trends bzw. Herausforderungen und Risiken der heutigen Zeit und vielleicht auch in Zukunft eingehen, möchte ich nochmal diesen historischen Teil mit dir etwas näher beleuchten. Welches von diesen Ereignissen, also du hast jetzt Corona angesprochen, vielleicht gibt es auch noch weitere gesellschaftliche Themen in den letzten Jahren, die deiner Ansicht nach den Verband oder die Branche geprägt haben. Welche dieser Ereignisse, die du da im Kopf hast, hat deine Amtszeit bisher am meisten geprägt?
Ja, ich würde jetzt eher mal sagen, ich bin froh, dass wir nicht von außen bestimmt waren oder dass ich während meiner Amtszeit nicht wirklich von außen bestimmt war, sondern wirklich von innen heraus unsere Themen treiben konnte. Ja, und was wir eben schon gesagt hatten mit Corona, auch das ganze Thema der Fake News und so weiter, das ist ja da und das geht auch nicht mehr weg. Also Corona, klar, ist jetzt irgendwie nicht mehr so präsent, aber das ganze Thema Fake News, da wird noch viel mehr kommen. Aber was man, glaube ich, auch noch erwähnen sollte, was unsere Branche schon auch weiter geprägt hat, ist das ganze Thema Diversity. Und wenn man sich das mal anschaut, ich weiß noch, als ich in den Verband reingegangen bin, da waren schon mehr Männer als Frauen, die da irgendwie rumsaßen in den Geschäftsführungen. Und auf der anderen Seite strömen vor allem junge Frauen in unser Berufsbild rein, wo ich auch schon gesagt habe, wo sind denn die Männer, ja, die den Berufseinstieg in Agenturen wagen. Also wir haben an beiden Enden irgendwie ein Ungleichgewicht. Und das finde ich, irgendwie sind wir da ein bisschen vorangekommen, aber noch lange nicht an einem guten Ende.
Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, weil wenn ich mir deinen persönlichen Einfluss als GPA-Präsidentin anschaue und man natürlich auf die 50 Jahre zurückblickt, fällt natürlich auf, dass du als zweite Präsidentin den Platz einnimmst in einer langen Reihe von männlichen Präsidenten in der GPA-Geschichte. Bei einer Branche, wie du gerade sagst, die eigentlich stark frauendominiert ist, das fällt natürlich auf. Und umso schöner, dass du als zweite Präsidentin da jetzt im Amt bist. Da wäre meine Frage, eine persönliche Frage: Was glaubst du, ist denn dein Einfluss als Person, als Frau, als PR-Beraterin auf die Branche oder eben als aktuelle Präsidentin der GPA?
Also man guckt halt schon nochmal anders drauf und ich glaube, man geht ganz anders in Diskussionen rein. Also was macht Verbandsarbeit aus? Es ist ein permanenter Dialog mit unterschiedlichen Branchen, Partnern, anderen Verbänden. Und ich glaube, da sind Frauen insgesamt doch nochmal, die gehen anders in die Kommunikation rein.
In früheren Zeiten galt die GPA laut Alexander Güttler noch als sogenannter Altherrenclub.
In ganz alten Tagen waren Verbände ja immer so Altherrenclubs. Und das hat sich brach in der Zeit auf, A, dass es nicht nur Herren waren und immer mehr eben es weiblicher wurde, und B, dass man immer mehr gemacht hat, es kann nicht nur Hierarchen zusammensitzen oder Hierarchinnen, sondern es muss auch viel mehr Luft von unten dran kommen. Es muss viel mehr bottom-up entwickelt werden. Und das fing nicht bei mir an, das war auch vorher schon der Fall, aber das fing so bestimmt mit der Jahrtausenderwende, gingen wir immer mehr in die Richtung aufbrechen, weiblicher werden, jünger werden, andere reinholen, nicht nur im eigenen Saft schmoren.
Ich bin gar nicht so gendermäßig unterwegs, weil ich finde, jeder trägt immer so seinen Teil dazu bei. Aber ich denke, Frauen reden einfach nochmal ein Stück anders. Sind vielleicht auch ein bisschen emotionaler an ein paar Stellen, aber das tut den Diskursen und den Diskussionen dann doch halt ganz gut, weil man schon meistens irgendwelchen Männern gegenübersteht. Ist so.
Das lassen wir mal so stehen. Kommentieren wir nicht weiter. Nee, aber vielen Dank für diesen Einblick, deinen persönlichen Einblick vor allen Dingen. Darum geht's ja. Genau, lassen wir die Historie mal ein bisschen zurück, wenn das überhaupt geht. Das ist ja miteinander verwoben. Schauen wir aber auf Gegenwart und Zukunft. Wir hatten schon ein bisschen die Herausforderung angekratzt. Da gehen wir auch gleich nochmal tiefer rein. Da gibt es auch gerade aktuelle Anlässe dazu, die ich sehr spannend finde und wo ich nochmal gerne mehr mit dir eintauchen möchte. Aber bevor wir das tun, vom Negativen vielleicht auch mal ins Positive. Welche vielleicht positiven Trends siehst du denn auch? Sei es zu Beginn deiner Präsidentschaft, aber dann eben die auch bis heute angehalten haben, beziehungsweise ja, immer noch präsent sind.
Ich würde mal so sagen, also wir verabschieden uns ja langsam von dem Begriff der PR so ein Stück weg. Ja? Also alle machen ja Kommunikation und ich glaube, was immer deutlicher wird, ist, dass so die PR in wo wir herkommen, nämlich von den Inhalten, von den Themen, ist einfach die intelligentere Disziplin. So, das sehe ich immer so mit Freude und sehe da halt auch, wie wichtig das also immer wieder wird, Vertrauen aufzubauen. Und das tut man halt nicht mit einer Schlagzeile, sondern wirklich mit einem tiefen Themenverständnis, mit einem hohen Kontextverständnis, in dem man sich bewegt, mit dem Wissen um die Stakeholder, mit denen man einfach sprechen muss, wie Diskurse gestaltet werden. Und das alles macht unsere Profession so aus. Und das wird deutlicher. Also ich sag mal, das, was wir tun, ist wesentlich strategischer und hat auch viel mehr Impact inzwischen auf Unternehmen, also unsere Auftraggeber, wenn man so will, und auf wirtschaftlichen Erfolg. So, und ich finde, das ist ein Trend, der wirklich richtig an Dynamik gewonnen hat.
Du hattest jetzt bezüglich Herausforderungen unter anderem KI und Fake News beziehungsweise Demokratiegefährdung genannt, würde ich mal so es zusammenfassen als einen Block. Herausforderungen begegnen kann man natürlich in unterschiedlicher Art und Weise. Eine Art könnte sein, nämlich die Gründung der Verbandsinitiative Kommunikation stärkt Demokratie, wo ja die GPA mit der BDKOM und DPRG nun eben diese Initiative gestartet hat. Und da würde ich gerne noch ein bisschen mehr mit dir reingehen. Du hast bei der Pressemitteilung zu dieser Gründung auch gesagt, Ziel ist es, die Gefahren und Risiken von Desinformation und manipulativer Kommunikation und Hassrede, die Gesellschaft bzw. die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Das fand ich ein sehr starkes Zitat. Möchte ich nochmal mehr mit reingehen. Was bedeutet diese Initiative für dich?
Ich fange mal so an. Wir reden schon etwas länger auch auf internationaler Verbandsebene über die ganzen Themen Miss- und Desinformation. Und auch da gibt es Initiativen, weil man das schon sehr früh erkannt hat, das total wichtig ist, will die Demokratie einfach weiterhin gut funktionieren. Also man muss da was tun. Und jetzt haben wir natürlich in diesem Jahr Anlässe wie 75 Jahre Grundgesetz, wo das ganze Thema nochmal viel größer und viel breiter auch hier in Deutschland besprochen wird. Ich kann nur dazu sagen, es ist gut, wenn man verbindende Themen hat, auch verbandsübergreifend. Wir haben diese Initiative mit der DPRG zusammen. Die Impulse gingen auch von der DPRG aus, das muss man hier ehrlicherweise sagen. Aber wir bleiben im Gespräch. Wir tauschen uns zu Themen aus, die uns alle betreffen. Und ich finde, das kommt manchmal einfach zu kurz, ja, dass man im Dialog ist, dass man Diskurse gemeinsam nach vorne bringt und gemeinsam auch viel stärker in der Öffentlichkeit Haltung zeigt und sich bestimmte Themen aneignet.
Der Austausch innerhalb der GPA wurde in allen Interviews gelobt, so auch von Alexander Güttler.
Ja, und das ist auch etwas, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, nicht nur bei den Young Professionals, sondern bei der GPA insgesamt. Es ist einfach ein starkes Netzwerk.
Dialog ist auch so ein Stichwort. Was gibt es denn sonst noch so für Punkte, die dich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen? Du hattest jetzt zum Beispiel auch das Engagement von den BeraterInnen der Zukunft, den Young Professionals, anklingen lassen vorhin. Da kann ich natürlich aus meiner Perspektive auch sagen, dieser Dialog zwischen den verschiedenen, sag ich mal, Generationen ist auch sehr wertvoll und, wie sagt man, früchtetragend. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu sagen, inwiefern das auch auf die Herausforderungen unserer Zeit oder auch der Zukunft vielleicht auch einzahlen kann.
Ja, also ich bin ja jetzt auch schon ein etwas älteres Semester. Also man häuft ja im Laufe seines Lebens und seines Arbeitslebens vor allem viel Wissen an und hat viele Verbindungen, hat wahnsinnig viele Leute auch kennengelernt. Wäre doch schade, wenn das einfach abbricht, wenn man ein Stück zurücktritt oder auch in so einem Amt einfach nicht mehr ist. Und ich finde, deswegen müssen auch, ich sag mal, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, genauso wie die Eltern, in einem permanenten Austausch bleiben, damit das Wissen weiterhin fließen kann. Und auf der anderen Seite, finde ich, tut uns Erfahrenen auch der frische Blick der jungen Leute auch immer mal wieder gut. Ja, das weißt du ja selber, man diskutiert, man hinterfragt auch nochmal ganz anders, wenn man nicht schon knietief in den Themen drinsteckt. Und das ist alles total bereichernd. Und wir machen das eigentlich viel zu wenig, ja, dass wir wirklich generationenübergreifend am Tisch sitzen und uns mal bestimmten Themen widmen.
Ja, wenn wir das jetzt mal so in einem Zwischenfazit, ich meine, wir reden natürlich noch ein bisschen miteinander, aber ich frage jetzt einfach mal die Klopperfrage. So, und jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, was war in der Vergangenheit, was sind aktuelle Herausforderungen. Wo steht denn deiner Meinung nach die GPA nun ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung?
die GPR steht nicht. Die ist ja permanent im Fluss und in Bewegung. Ich kann natürlich gar nicht diese 5 Jahrzehnte überreißen. Also da war ich, glaube ich, 3, als die GPR gegründet wurde.
Wie, Alex? Das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet.
Genau. Man muss sagen, aber die GPR hat schon immer, war immer sehr bemüht und sehr engagiert, dieses Qualitätsthema in unserer Profession nach vorne zu bringen, ja, weil die ja noch sehr jung war auch und noch weniger ausgeregelt, wie sie es heute ist, ne? So, also von daher, die GPR hat sich schon immer bewegt und wird es auch in Zukunft tun. Und man muss sich natürlich auch den Rahmenbedingungen, dem Zeitgeschehen, dem Zeitgeist immer wieder anpassen. Ich meine, als die Diskussion rund um Content-Marketing losging, also nennen die Dinge einfach nur anders, wo wir auch gesagt haben, naja, also vom Content kommen wir ja originär. Das machen wir eigentlich schon die ganze Zeit, ja, nur mit vielleicht ein paar anderen Instrumenten und Mitteln. Dann verschwimmen ja auch die Grenzen in den unterschiedlichen Kommunikationsdisziplinen. Jeder hat dann irgendwann mal für sich in Anspruch genommen, ja, PR kann ich auch und so. Aber PR ist eine sehr intelligente Disziplin. Das macht man nicht eben mal so nebenbei mit in Marketing oder Werbekampagnen, sondern das ist wirklich ein Handwerk, das muss gelernt sein. Da braucht man schon viel Erfahrung, wenn man auch Kommunikation da einfach gut machen will. So, und im nächsten Schritt wird es so sein, dass die GPA sich da auch nochmal weiter besinnen muss und sagen, was tun wir hier eigentlich? Sind wir hier die Werkbank immer noch für die Auftraggeber oder sind wir die Kommunikationsstrategen in den Unternehmen? Sind wir irgendwie beides? Also auch da zu gucken, welche Agenturmodelle sind künftig überlebensfähig, und die KI hilft uns da noch ein Stück schneller eine Antwort drauf zu geben, weil sie uns gerade in der Umsetzung gut unterstützen kann. Und ich will nicht sagen überflüssig macht, aber uns einfach dabei hilft, vielleicht einen neuen Fokus zu kriegen. Und ich persönlich bin überzeugt davon, dass die Welt, die ja tendenziell komplexer wird als einfacher, in vielen Belangen einfach eine gute Beratung braucht. Ja, so, und da sollten wir als Agenturen auch angreifen. Und wenn man sich die Verbandslandschaft mal anschaut, ja, da gibt es nicht so viele, die sich diesem Strategie- und Beratungsthema widmen. Ja.
Das heißt, wenn ich dich da richtig verstehe, Geburtstage dienen ja auch immer dazu, ein bisschen zu reflektieren, ne? Wo kommt man her, wo möchte man hin? Das heißt, ich höre so raus, wenn es um die Frage geht, was muss ein Verband von Kommunikationsagenturen im Jahr 2024 und zukünftig leisten, um die Branche und ja auch die Zukunft voranbringen zu können, klingt das für mich so, zu überlegen, wo möchte man hin? Möchte man Werkbank? Möchte man Strategieberatung sein? Welche Tools, welche Funktionen sind einfach mit der Zeit gekommen und um auch zu bleiben, wie KI, und wie nutzt man diese? Würdest du das so unterschreiben oder fehlt dir da was? Also für mich sticht da ganz klar diese Beratungsperspektive raus, wenn ich dir da so zuhöre.
Ja, total. Also auch der Markt verändert sich ja, ne? Also wenn man jetzt mal unsere einschlägigen Branchenmedien durchliest, also da kommt jetzt so ziemlich jeder drauf, wie wichtig Beratung ist, ja, weil die Umsetzung sehr wahrscheinlich einen hohen Technologieanteil haben wird, wo einfach Aufgaben ersetzt werden. So. Und auch einfach, also als Verband muss man da einfach drauf reagieren, ja, und sagen, was heißt das denn eigentlich, ja, für unsere Mitglieder, für die Geschäftsmodelle, die da hinten dran stecken, und auch so ein Stück Fantasie entwickeln, wie kann unser Markt denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren aussehen, und der wird sich weiter verändern, und dann auch einfach mutig mal neue und andere Antworten drauf zu geben. Also ich halte es für falsch, wenn ein Verband, weil er ein halbes Jahrhundert alt ist, sagt, so, hat ein halbes Jahrhundert gut geklappt, klappt die nächsten 50 Jahre bestimmt auch so. Also das wird natürlich nicht funktionieren. Und ja, manchmal muss man vielleicht auch ein Stück disruptiver oder radikaler sein und für sich quasi eine neue Idee für die Zukunft einfach bauen.
Dass sich immer etwas verändern wird in der Branche, findet auch Dietrich Schulze von Lohn.
Ich glaube, dass das ein Beruf ist, der absolut zukunftsfähig ist, der sich natürlich verändert. Es wäre ganz traurig, wenn er sich nicht verändern würde.
Ideen für die Zukunft bauen, finde ich ein sehr schönes Stichwort. Mit Blick auf das nächste Thema, wo ich nochmal genauer mit dir reinhüpfen möchte. Wir haben sie immer mal wieder angerissen, die Young Professionals, die Generation von heute und morgen an BeraterInnen. Du hast gerade so schön gesagt, man muss sich überlegen, wie kann der Markt auf die nächsten 10 Jahre aussehen und wie reagiert man darauf, wie gestaltet man ihn, wie bringt man sich ein? Wir als Young Professionals, wir stehen natürlich in unserer Karriere noch relativ am Anfang, manche mehr, manche weniger. alles neu, viele Impulse, man findet sich als Beraterpersönlichkeit, würde ich mal behaupten. Da wäre meine Frage, in Zeiten dieses Umbruchs oder dieser vielen neuen Möglichkeiten, technisch wie auch inhaltlich, aber auch der Gefahren mit eben Demokratiegefährdung etc., wenn du auf die Young Professionals blickst, gibt es da vielleicht Botschaften, die du gerne uns Young Professionals mitgeben möchtest?
Ja, oh, einige.
Let's go, wir haben Zeit.
Genau. Nein, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach neugierig und interessiert zu bleiben. Und genau das, was du gesagt hast, wie sich so die Welt um uns herum und damit auch unser Job verändert, das nicht nur in einen 9-to-5-Job irgendwie reinzupacken, sondern sich auch in seiner Freizeit immer wieder, also mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und immer wieder rückzukoppeln, was ich hier erlebe, was heißt denn das eigentlich für meinen Job, wie verändert sich denn alles und es nicht zu scharf abzugrenzen, sondern wirklich offen zu bleiben und sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die einem da begegnen, auch im Privaten. Ja, es hat ja auch alles Einfluss irgendwie auf den Beruf.
Dazu hat Christiane Schulz zu ergänzen, dass es zudem noch auf die intrinsische Motivation ankommt.
Also ich würde einfach sagen, jeder sollte immer gucken, dass der Job, den man macht, dass der einem Freude bringt, dass er einem Energie auch gibt. Ich glaube, dann ist es alles, dann kann das so einen natürlichen Flow annehmen.
Das ist so das eine. Das andere ist Netzwerke knüpfen. Ich bin immer wieder erschrocken, wie nachlässig vor allem Berufseinsteiger damit sind. Wir reden ja auch im Verband in vielen unterschiedlichen Szenarien mit den Berufseinsteigern, ob das jetzt Podiumsdiskussionen sind, ob das irgendwelche Vorträge an Hochschulen sind und so weiter. Und ich sage immer, Leute, geht auf mein LinkedIn-Profil, vernetzt euch, sprecht mich an, wenn irgendwie was ist. Es sind die wenigsten, die es tun. Und das verstehe ich immer nicht. Gerade in der Kommunikationsbranche, dass so lange dauert, bis man versteht, wie wichtig es ist, Kontakte zu haben und sich ein Netzwerk zu knüpfen, weil das ist essentiell. Ja, und es ist die Reinform von Kommunikation. Da kann man sich auch immer wieder üben da drin. Also das ist so das Zweite, also Netzwerke zu knüpfen, ohne das geht es nicht. Das Dritte ist, immer zu gucken, dass man nicht nur sich selbst ins Gespräch bringt, sondern dass man auch Gespräche mitgestaltet, dass man wirklich auch in Gruppen reingeht, dass man sich ehrenamtlich engagiert und dass man so sich selber fragt, wo will ich denn eine Idee von mir hinterlassen, wo will ich was mitgestalten, wo will ich mit anderen für andere etwas tun. Wenn man das macht, ist es mit Sicherheit auch so eine Art Karrierebooster, wenn man das so will. Ja, alles, was so open-minded macht, ja, was einen sehr offen für alles hält, ist gut. Gerade für unseren Job. Auch um ernst genommen zu werden. Ja, also man braucht viel Wissen, viel Erfahrung, um auch als gute und hochwertige Beraterpersönlichkeit dann auch wirklich wahrgenommen zu werden. Einer Persönlichkeit, der man vertraut, weil sie einfach viel weiß und auch gute Ideen hat. Ja, und da kann man für sich selber schon sehr viel tun.
Sich bewusst für die Leidenschaft der PR-Arbeit zu entscheiden, auch für Uwe Kors ist das der Ratschlag Nummer 1.
Erster Tipp wäre, also ich finde, ich bin natürlich ein überzeugter Agenturfritze. Deswegen glaube ich, die Punkt 1, auf jeden Fall sich sehr genau zu überlegen, ob man diesen Beruf wirklich macht, weil man Leidenschaft dafür hat und in sich selber auch so eine Leidenschaft dafür entdeckt. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich jedem raten, so schnell als möglich so weit wegzurennen, wie es irgendwie geht. Weil dieser Beruf hat zwei Seiten, aber Sie kennen das schon. Ne? Also wir leben mit viel Druck. Und wenn du dann keine Leidenschaft für das hast, was du tust, auch für die tollen Erfolgserlebnisse, die damit verbunden sind, ist ja beides, dann hast du echt was falsch gemacht. Also darauf zu hören und sich selber auch zu hinterfragen, würde ich allen empfehlen, die so ein Studium machen, selbstkritisch zu sein und zu gucken, will ich das wirklich und was fasziniert oder reizt mich an diesem Beruf. Die zweite Empfehlung wäre, geht in Agenturen.
Daran anknüpfend, was heißt denn für dich, gut beraten zu können?
Also ich kann dann gut beraten, wenn ich Kontexte verstehe, wenn ich Sachverhalte wirklich in der Tiefe analysieren kann, wenn ich Mittel und Instrumente zur Hand habe, die mir helfen können, schnell einen Überblick zu kriegen, um was es hier eigentlich geht. Und dann in der Lage bin, Lösungshypothesen zu entwickeln, die ich mir erarbeitet habe, die ich mir vielleicht abgeschaut habe bei Best Cases, die ich vielleicht auch im Diskurs mit anderen Leuten erarbeitet habe. Das sind schon mal zwei ganz, ganz wichtige Kompetenzen, die man da braucht. Und das Dritte ist, die natürlich entsprechend so formulieren zu können, dass sie überzeugend beim Gegenüber auch ankommen und dass ich auch einfach selbstbewusst in diese Gespräche einfach reingehe, ne? Also in Beratungsgespräche und auch ruhig mal zugebe, wenn ich etwas nicht weiß. Das machen wir alle, glaube ich, viel zu selten. Aber all das zahlt in Vertrauen ein. Und es gibt ja den Begriff des Trusted Advisors. Genau dahin muss man kommen. Alles, was vertrauensbildend ist, ist auch oder schöpft sich aus einer guten Beratung.
Findest du daran anknüpfend auch wieder, wenn du sagst, das sind so Fähigkeiten, das sind so Dinge, die man sich aneignen muss, wo man vielleicht auch nach links und rechts schauen sollte, über den Tellerrand hinaus, Informationen aufsaugen, eben um diesen Trusted Advisor werden zu können. Wenn du jetzt auf die Ausbildung der Young Professionals schaust, natürlich auch hier wieder historische Perspektive bis ins heutige. Wie gut findest du waren oder ja sind die Young Professionals im Vergleich zu heute damals ausgebildet worden? Also du bist ja, wie gesagt, jetzt auch schon ein paar Jahre mit dabei. Findest du, da hat sich etwas ins Positive verändert oder vielleicht auch an manchen Stellen, wo du sagst, nee, das betrachtest du kritisch, wenn es um die Ausbildung der Young Professionals geht?
Nee, gar nicht. Also was ich mit wirklich sehr positiv beurteile, ist, das sind die vielfältigen Ausbildungswege, wie man heute in den Beraterjob, in den Kommunikationsberaterjob kommen kann. Also wir haben das ja mal gezählt, also bei Fink und Fuchs, einfach weil es mich mal interessiert hat. Ich glaube, das waren irgendwie 350 Studiengänge, ja, die irgendwas mit Kommunikation und Medien zu tun hatten. Die überlappen sich natürlich inhaltlich in Teilen auch, das ist schon klar. Aber ich finde, das Ausbildungsangebot war nie so groß, wie es heute ist. Und diese Diversität tut unserer Profession total gut. Ja, also, dass wir sehr offen sind für unterschiedliche Kompetenzen, die wir zusammenholen, in diversen Teams zum Spielen bringen, um bessere Ergebnisse zu kriegen. Also das hat sich, finde ich, extrem positiv verändert.
Auch wenn sich die Ausbildungswege vervielfältigt haben, macht sich Rupert Ahrens für eine gemeinsame Basis stark.
Ohne eine fundierte Allgemeinbildung brauche ich gar nicht anzufangen. Ohne ein Interesse an politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, auch kulturellen Entwicklungen, ohne ein wirkliches Interesse, dass ich auch wirklich so aktiv diese Entwicklungen verfolge, ich meine, dann macht das auch wenig Sinn.
Welchen Beitrag hat denn an der Stelle jetzt die GPRA dafür geleistet? Also wir haben natürlich darüber geredet, die GPRA Professionals wurden unter deiner Initiative natürlich auch eingeführt. 2020 ging es los. Vielleicht der Vollständigkeit halber, wie unterstützt hier die GPRA oder was leistet hier die GPRA seit deiner allgemein, aber auch natürlich seit deiner Anfang deiner Präsidentschaft für die Young Professionals, um diese zu fördern in ihrem Weg, auf ihrem Weg?
Also ich muss dazu sagen, ich kann das so richtig beleuchten, seit ich in der GPRA bin. Und es war dem Verband schon immer wichtig, den Nachwuchs zu unterstützen. Also zu Zeiten meiner Vorgänger sind Mindeststandards für Trainee und Praktika entstanden, ja, also wo es um Vergütung auch ging. Und man gesagt hat, also wir brauchen hier einen verbindlichen Rahmen, an dem wir uns alle orientieren, zugunsten des Nachwuchses. Also das ist da zum Beispiel entstanden. Es gab schon immer Gesprächsrunden mit den Professoren unterschiedlicher Hochschulen und Universitäten. Also bis heute sind wir da im engen Austausch, um auf uns gegenseitig auch immer wieder zu zeigen, wo geht eigentlich die Reise hin, was beschäftigt Agenturen, was beschäftigt Unternehmen und wo kann die Lehre auch noch weiter unterstützen. Was ich total gut finde, sind die Hochschulen, die sehr praxisnah Kommunikation auch ausbilden und sich da auch sehr ausdifferenziert haben in ihrem Ausbildungsangebot. Also ich würde jetzt nicht so vermessen sein wollen und zu sagen, das ist auf die GPRA zurückzuführen, aber ich denke, dass wir gut im Austausch geblieben sind, hat einfach auch dafür gesorgt, dass sich alle irgendwie gut dabei fühlen, dass die Entwicklung so gut vorangeht. Ja. Und vielleicht ist dann doch das ein oder andere auch von aus den GPRA-Gesprächen dann hängen geblieben.
Ja, wir kommen jetzt langsam schon zum Ende unseres Gesprächs. Bevor das aber so ist, möchte ich nochmal einen Blick auf deine Präsidentschaft schauen, werfen. Kommendes Jahr läuft deine Amtszeit als Präsidentin aus. Was würdest du genauso wieder machen oder auch ganz anders? Und was hast du in deinem letzten Jahr noch so vor? Kannst du uns einen Sneak Peek geben?
Oh, ja gut, also das letzte Jahr bricht ja quasi jetzt direkt an und da wird es natürlich eine Hauptaufgabe sein, das nächste Präsidium auch zu formen und irgendwie zusammenzubauen und da in Gespräche zu gehen. Ich hoffe natürlich sehr, dass die Initiativen, die wir gesamt als Präsidium in den letzten Jahren gestartet haben, also von Qualität über Young Professionals, Nachwuchshochschulen, Verbandskooperationen, dass die weitergehen und dass die in die Zukunft weitergeführt werden, weil ich überzeugt bin, dass das gute Ansätze sind, die wir hier erarbeitet haben. Von daher würde ich gar nicht so viel anders machen. Das sind genau die Themen, die mich auch sehr stark interessiert haben, auch berührt haben und deswegen ist auch viel Engagement reingeflossen. Und ja, damit werde ich wahrscheinlich die nächsten Monate verbringen, eine gute Übergabe hinzubekommen, sodass das nächste Präsidium guten Gewissens und mit neuen Ideen die Themen weiter vorantreibt. Kann.
Klingt nach einer gar nicht so langen To-Do-Liste. Ja. Aber Alex, bevor wir das Gespräch gleich beenden, ja, und ich dir die letzte Frage stelle für unser Interview, gibt es noch etwas, was noch nicht gefragt oder gesagt worden ist, was dir wichtig ist, was du noch loswerden möchtest, was du nochmal betonen möchtest?
Ja, ich würde gerne eine Sache nochmal wirklich hervorheben und das hat mit euch zu tun, mit den Young Professionals auch. Also so ein Chapter zu haben ist ja das eine und es war auch, glaube ich, in der Anfangszeit musste sich die Truppe auch erstmal finden. Die ist ja auch, ne, lebt genauso wie unsere Mitgliedschaft von Veränderungen. Da kommen neue Leute dazu, andere gehen. Also da ist schon ein permanenter Zu- und Abfluss in der Gruppe, was das Ganze aber auch total bereichert. Aber was die Gruppe bisher so alles wirklich total nachhaltig und kontinuierlich da ins Leben gerufen hat, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also das ist die Neuland-Serie, die er zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen aus Österreich und der Schweiz macht. Ich finde das großartig. Ja, also so eine Reihe haben wir jetzt quasi, die alten im Präsidium haben wir nie aufgesetzt. Also das ist schon etwas sehr Besonderes, wie ich finde. Ihr habt das Projekt Wir tauschen mal innerhalb der Agenturen die Leute aus. Also aus einer deutschen Agentur kann man nach Österreich in der Agentur mal ein paar Wochen arbeiten. Echt ein Riesenprojekt, wahnsinnig aufwendig und trotzdem hat die Truppe das durchgezogen und in der Evaluation auch gesagt, wir wollen daran festhalten und das auch weitermachen. Also ich finde es sagenhaft, mit welcher Hartnäckigkeit ihr auch diese Projekte da angreift. Das dritte ist, wie ihr, also da kann ich echt nur einen Hut ziehen, dieses Thema Präsidenten aus 50 Jahren GPRA und die Young Professionals, da einen Dialog hingebaut hat, wie die Interviews gelaufen sind. Also im Prinzip habt ihr jetzt die Chronik der GPRA geschrieben, wenn man so will, mit diesem Projekt. Fantastisch. Also ich sehe ja viele Konzepte, ja, den ganzen Tag, aber da gab es an keiner Stelle irgendwas zu meckern. Das war blitzsauber. Also da bin ich total stolz drauf, dass ihr so viele großartige Dinge auf die Beine gestellt habt, ja, wo wir Alten uns vielleicht auch ein paar Beispiele nehmen können daran. Also vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank für dieses Feedback an der Stelle, kann ich auch im Namen der gesamten Gruppe natürlich sagen. Aber wie du sagst, es steht und fällt natürlich mit den motivierten Leuten, die auch Bock haben, die Branche mitzugestalten und voranzutreiben mit ihren Themen, mit ihren Perspektiven auf die Themen, auch der GPA natürlich. Und an der Stelle, nur aus meiner persönlichen Perspektive vielleicht noch ergänzend, es war jetzt auch auf jeden Fall ein tolles Projekt, die Präsidentinnen der GPA soweit möglich auch nochmal zu interviewen und diese ja historischen Goldstücke, sag ich mal, einzufangen, zu sammeln und zu polieren, um dann noch gemeinsam in die Zukunft zu schauen. Ja, das vielleicht an der Stelle noch als Input meinerseits. Ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen, bevor wir dann offiziell das Gespräch beenden. Wenn du deine bisherige Präsidentschaft in einem Satz beschreiben müsstest, ich weiß es schwer, Kommunikatorinnen wollen immer lange reden, aber wir reden ja auch darüber, auf den Punkt alles zu treffen oder zu sagen. Deswegen, ja, in einem Satz deine Präsidentschaft.
Also, ohne dieses Amt hätte ich niemals so viele tolle und fantastische Menschen in unserer Branche kennengelernt. Das freut mich sehr, dass das möglich war.
Die eigene GPA-Präsidentschaft in einem Satz zusammenfassen? Gar nicht mal so einfach. Einigen Präsidentinnen ist es gelungen.
Aufbruch wieder dahin, dass die GPA in der Branche einen hohen Stellenwert besitzt.
Also wir haben am Anfang gemeinsam im Vorstand die Richtung bestimmt und das Programm entwickelt.
Wir haben einen Rahmen geschaffen, der nachhaltig auch heute noch wirkt.
Ach, geile Jahre.
Es war ein tolles menschliches Miteinander mit den Kollegen. Und die gesteckten Ziele, vor allem mit der Qualitätssicherung, wurden allergrößtenteils erreicht.
Ja, ich würde sagen, ein veränderter Fokus auf das Thema Wertschöpfung und Kommunikation. Das war, würde ich mal sagen, die kommunikative Klammer.
Es ist uns gelungen, aus der Public Relations einen Berufsstand zu machen, der akzeptiert und gebraucht wird.
Sehr schön, das möchte ich auch einfach so stehen lassen, gar nicht weiter kommentieren. Ich bedanke mich recht herzlich, Alex, für das interessante und wirklich sehr inspirierende Gespräch. Das war das Kommunikationscafé, der Podcast der GPA Professionals mit Alexandra Groß, Vorstandsvorsitzende der GPA-Agentur Fink & Fuchs AG Wiesbaden und derzeitige Präsidentin der GPAA.
Kommunikationscafé, der Podcast der GPAA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.